So, guten Tag, meine Damen und Herren. Heute werden wir uns inhaltlich mit den zweiten Analytiken beschäftigen. Ich habe ja in der letzten Sitzung versucht, so einen rezeptionsgeschichtlichen Zugang zu diesem Text zu erarbeiten. Ein Text, der ja gar nicht so leicht ist, also schwierig zu lesen. Heute werden wir also mehr uns mit dem Inhalt beschäftigen. Wir können den Text, obwohl er nicht sehr ausführlich ist, nicht ganz lesen. Ich habe deshalb 5 Stellen ausgewählt und ich habe diese Stelle in der letzten Sitzung vorgestellt. Ich denke, dass wir diese und vielleicht nächste und eventuell noch übernächste Sitzung uns damit also auseinandersetzen werden. Das Buch, also die zweite Analytiken, geht über wissenschaftliche Erkenntnis. Das ist also eine ganz bestimmte Form der Erkenntnis, nämlich eine Erkenntnis, die begründet ist. Und zwar begründet mit den allerstärksten Mitteln, die man hat. Und diese Erkenntnis heißt bei Aristoteles Episteme, also im Lateinischen Scientia. Diese Erkenntnis hat auch noch andere Eigenschaften, die damit zusammenhängen, dass diese Erkenntnis argumentiert ist. Sie ist nämlich konzeptuell. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das ist doch trivial, aber so ganz trivial ist es nicht. Man muss gut wissen, dass nach Aristoteles nicht Dinge abgeleitet oder argumentiert werden, also nicht Dinge, sondern nur Konzepte, die für Dinge stehen. Also bei wissenschaftlicher Erkenntnis wird man quasi das konzeptuelle Profil, das für ein Ding steht, ganz offenlegen. Ja? Also eine wissenschaftliche Debatte nach Aristoteles ist eine Debatte über die Frage, welche Konzepte auf einen bestimmten Sachverhalt eigentlich angewendet werden können. Der Sachverhalt bleibt immer derselbe. Aber man kann den ja mit verschiedenen Konzepten darstellen. Und einige Konzepte sind stringenter als andere. Und darüber geht jetzt die wissenschaftliche Debatte. Nun, Konzepte, also in dem Sinne, wie Aristoteles darüber spricht, die sind immer allgemein. Also im Falle der Wissenschaft. Das heißt, sie werden auf mehr als nur ein Ding angewendet. Das ist, was hier in dem Occamschen Motto hervorgehoben wird. Weil wenn ein Konzept sich ja nur auf ein Ding anwenden lässt, dann ist das vielleicht eine schöne Sache. Aber wo es um Erkenntnisgewinn geht, ist man keinen Schritt weiter. Man kann nur sagen, X ist X. Das ist also keine wissenschaftliche Erkenntnis. Also wissenschaftliche Erkenntnis heißt, ein Konzept auf ein Ding anzuwenden und dieses ähnliche Konzept auch auf andere Dinge anzuwenden. Das heißt, wenn ich mal sage, X ist F und nachher F auch von Y sage, also Y ist F, dann drücke ich damit aus, dass es in der Tat eine bestimmte Beziehung zwischen X und Y gibt, nämlich dass beide die Eigenschaft F haben. Und es sind genau diese Beziehungen, diese Relationen, die Erkenntnis zu Wissenschaft machen können. In der zweiten Analytiken geht Aristoteles also auf diese Probleme ein. Eins zum Beispiel auf die Frage, wie jetzt allgemeine Konzepte entstehen und wie man sich das vorstellen muss. Das macht er auch in anderen Schriften, aber auch in der zweiten Analytiken. Wir werden eine solche Passage uns anschauen. Und auch wie also die Prinzipien unserer wissenschaftlichen Erkenntnis aussehen und mit welchem Vermögen die eigentlich erkannt werden. Nun, diese konzeptuelle Erkenntnis oder der konzeptuelle Charakter unserer wissenschaftlichen Erkenntnis muss man sich gut merken. Anders sieht das System von Aristoteles schnell absurd aus. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Dass etwas notwendig ist, also wenn Aristoteles jetzt also etwas notwendig begründet, ist das immer eine Notwendigkeit in der Erkenntnisordnung. Und das heißt gar noch nicht, dass das damit auch in der Seinsordnung notwendig ist. Das kann sein, aber braucht es nicht zu sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn er zum Beispiel sagt in der Physik, dass zusammengesetzte Dinge notwendig veränderlich sind, heißt das nicht, dass sie notwendig verändern. Er sagt nichts über die Modalität dieser Dinge aus. Er sagt nur aus, dass überall, wo wir von zusammengesetzt sprechen, wir auch veränderlich schreiben können. Das heißt, Aristoteles deutet in seiner Physik das Zusammengesetztsein so, als die Möglichkeit zur Veränderung zu haben. Und jemand, der das ganz gut gesehen hat, ist Occam. Deshalb, dass ich den heute als Motto genommen habe. Wissenschaft geht über Konzepte, die für Dinge stehen, nicht über die Dinge selbst. Und das gilt ja auch für die Modalitäten, die man von diesen Dingen aussagt. Und wir werden das also auch in unserer Lektüre feststellen. Okay, das zum Motto. Jetzt greife ich wieder den Draht auf, wo wir in der letzten Sitzung stecken geblieben waren. Ich hatte also die 5 Stelle vorgestellt und hatte dann gesagt, okay, weil wir in diese etwas rezeptionsgeschichtliche Darstellung viel, also durch die Quellen geflogen waren und man dann vielleicht so den Überblick ein bisschen verlieren kann. Und wenn wir jetzt auch Aristoteles lesen, wir auch wieder nur bestimmte Stellen auswählen, dachte ich, hey, vielleicht ist es gut, wenn wir mal einen kleinen, also einheitlichen Text uns anschauen, der uns hilft, das, was Aristoteles macht, ein bisschen besser zu platzieren. Und dafür habe ich die Einleitung von Thomas von Aquin zu den 2. Analytikern genommen. Und diese Einleitung ist im Deutschen übersetzt, das ist ja schon wieder eine Hilfe, auch gut übersetzt, und gibt die Welt, worin der Text von Aristoteles also erfolgreich wurde, also hat also seine wichtige Stelle einnehmen können, gut wieder. Dieser Text, pass auf, der, muss man sagen, der kann man ja nicht austauschen für den Text von Aristoteles. Und ich sage auch nicht, dass man mit diesem Text, also Aristoteles, am besten verstehen kann. Aber da hilft uns also diese Voraussetzungen, die also in der spätmittelalterlichen Zeit lief, da waren, als der Text von Aristoteles rezipiert wurde, welche Voraussetzungen dort also lebendig, gängig waren. Nun, ich tue das auch, ich habe es ja mal schon gesagt, weil wir diese Voraussetzungen ja heute eigentlich gar nicht mehr teilen. Es ist mir ja aufgefallen, als ich diese Vorlesung vorbereitete, dass es sehr schwierig ist, Texte zu finden nach ungefähr dem 18. Jahrhundert, wo Philosophen also richtig etwas beweisen. Natürlich gibt es Bücher, die über Beweistheorien gehen, aber wenn man jetzt mal schaut, ob die Philosophen, wenn sie ihre Punkte machen, das auch also beweismäßig tun, das ist ziemlich schwierig. Also diese Beweise oder die Argumentationsformen, die in der, sagen wir mal, die Philosophie so ab 1800 angewandt werden, die sind oft sehr schwer zu analysieren. Man weiß manchmal auch gar nicht, was die Prämisse sind. Es wird eigentlich argumentiert wie in ein Roman. Der Autor hat eine gewisse Idee und er schreibt hunderte Seiten, um diese Idee in irgendeiner Weise also Fleisch und Blut zu geben. Das ist also ganz anders, wie man das zum Beispiel in der Scholastik oder noch im 16. und 17. Jahrhundert machte. Und sogar, das haben wir ja in der letzten Sitzung gesehen, es gilt sogar für einige als ziemlich verdächtig, wenn man da zu beweiskräftig argumentiert. Weil es gehört ja nicht zu dem honnette Person, dass er genau sagt, wo er sich drauf stützt. Das könnte ja andere Personen ein bisschen entblößen. Nun, deshalb sieht man dann auch, dass diese 2. Analytiker heute in der Philosophie fast keine Rolle mehr spielen. Das ist ja, hat ja nur antiquarische Bedeutung. Aber deshalb, ich heb das hervor, das dürfen Sie aber nicht als eine Eigenschaft der Philosophie selbst sehen. Ich meine, wenn Sie jetzt wissen wollen, was Philosophie ist, und Sie sagen, ja, Philosophie ist, wie die modernen Autoren das machen, das können Sie natürlich sagen, aber Sie müssen wissen, dass es auch Zeitepochen gab, wo ganz anders argumentiert wurde. Und bevor man also eine allgemeine Behauptung über, was Philosophie sein macht, müssen wir sich natürlich mit den Fakten auseinandersetzen. Nun, um das deutlich zu machen, habe ich diese Einleitung von Thomas genommen. Thomas 1274 geschrieben, gestorben, und diese Einleitung zu der 2. Analytikerin des Aristoteles hat er kurz vor seinem Tode, so 1271, 1272 verfasst. Und ich gebe jetzt erstmal kurz einige Punkte an und nachher lesen wir diesen Text an. Also erstens hebt er hervor, das Denken und insbesondere Urteilen, also das Judizium, dass das typisch ist für den Menschen. Eigentlich möchte er sagen, weil die 2. Analytikerin ist auch die Lehre vom also begründeten Schluss, ist eigentlich diese zweite Analytikerin, ist typisch eine Schrift für den Menschen. Also Denken ist typisch für Menschen, also Urteilen ist typisch für Menschen. Und dieses Urteilen betrifft nicht nur Dinge, sondern auch Akten des Menschen selbst. Ich gehe noch einen Schritt weiter, auch sein Denken. Nun, die Wissenschaft, die das Denken beurteilt, ist die Logik. Und nun unterscheidet Thomas in dieser Schrift drei Akten des Denkens. Also er sagt, okay, Denken ist etwas Typisches von Menschen. Mit Hilfe vom Denken werden die Akten des Menschen gesteuert, auch die Denkakten. Die Wissenschaft, die das tut, ist die Logik. Und jetzt schauen wir mal, welche drei Akten des Denkens gibt es eigentlich? Und mit diesen drei verschiedenen Akten des Denkens beschäftigt sich dann das Denken über das Denken, nämlich die Logik. Und das ist erst das Wissen, was etwas ist. Das heißt, Wissenschaft von den Dingen oder von den Termini, die für den Dingen stehen. Das ist also der Akt, der das etwas greift. Der zweite Akt ist, der diese gegriffene Dinge zusammenfügt in Sätze. Also du greifst erst Baum, dann Grün, das sind noch immer getrennte Akte, und dann hast du einen zweiten Typ von Akt, der das zusammenfügt in einem Satz, der Baum ist grün oder der Baum ist nicht grün. Und dann hast du drittens noch einen Akt, der mit diesen Sätzen operiert. Der zum Beispiel sagt, dieser Baum ist grün, dieser Baum ist grün, dieser Baum ist grün, dieser Baum ist grün, also alle Bäume sind grün. Ja, dann operierst du mit Sätzen. Das ist eine ganz klassische Einteilung in den verschiedenen Akten des Denkens. Eine ganz klassische Einteilung, die also im Mittelalter gemacht wurde, aber die eigentlich die Logik bis in die frühe Neuzeit bestimmt hat. Wenn Sie sich jetzt Logikhandbücher aus der frühen Neuzeit anschauen, und ich habe hier mal ein ganz berühmtes Beispiel, ein Logikwerk aus 1668, geschrieben in Alcala, an diese berühmte Universität dort, also eine Universität, die als nominalistische Universität, also am Ende des Mittelalters, Anfang der frühen Neuzeit gestiftet wurde, von dem also Kommentaren zu Aristoteles verfasst wurde, die sehr erfolgreich waren in der Neuzeit. Und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wie hier die Logiktraktate eingeteilt sind, dann sehen Sie, das erste Buch geht über De Vocibus. Wo steht das? Oh, da bin ich jetzt schon einen Schritt zu weit. Also das erste Buch geht über De Vocibus Simplicibus, also über die einzelnen Wörter. Und das zweite Buch geht dann De Propositione. Das geht über den Satz. Das ist also, was bei Thomas diesen zweiten Akt heißt. Und das dritte Buch geht über die Argumentation, De Argumentatione. Also ich sage nur mal das, was Sie hier in diesem Text von Aristoteles, von Thomas finden, dass das, ich sage nicht, dass jetzt die Leute sich genau auf Thomas basiert haben, aber die Materialien, die Sie hier finden, dass die ziemlich also erfolgreich waren im Laufe der Geschichte. Also, der Thomas unterscheidet dann drei Akten des Denkens und weiter vergleicht er die Wirkungen des Denkens, also die Aktivitäten des Denkens, mit die der Natur. Und da stellt er jetzt fest, erstens, dass es in der Natur Wirkungen gibt, die so sind, dass sie nicht anders sein können. Und ein Beispiel wäre die Himmelsbewegungen. Also nach der aristotelischen Physik sind die Himmelsbewegungen so, dass sie nicht anders sein können, als sie sind. Aber es gibt noch mehrere, also Vorgänge in der Natur. Es gibt Vorgänge in der Natur, die, und das gilt für Aristoteles vor allem für das Sublunare, die zwar immer so sind, wie sie sind, zum Beispiel, dass der Mensch einen Mensch hervorbringt, das Pferd ein Pferd, aber die ab und zu doch auch anders sein können. Das heißt, man weiß zwar, dass das meistens so geht, aber man hat nicht die absolute Sicherheit, dass. Und dann gibt es noch Vorgänge, sagt er, die sind wirklich gegen den Strich. Also wenn etwas ganz falsch geht, zum Beispiel wenn ein Monster geboren wird. Oder ein Schaf mit 5 Pfoten oder ein Pferd mit 2 Köpfen. Und das wird jetzt auf die Wissenschaft angewandt. So sagt, da gibt es auch beim Denken, also bestimmte Formen des Denkens, wobei das, was gedacht wird, nicht anders gedacht werden kann. Genauso wie die Bewegung der Himmelsplaneten. Und diese Form des Denkens, das ist wissenschaftliches Denken. Dieses Denken geht aus von festen Prinzipien. Und wenn du jetzt einzelne Sätze hast, versuchst du diese Sätze auf solche Prinzipien zurückzuführen. Und wenn dir das gelingt, weißt du, dass diese Sätze genauso sicher sind wie die Sätze, wie diese prinzipiellen Sätze. Und das ist also Wissenschaft. Und dieses Zurückführen heißt nach Thomas Analyse. Und so erklärt er also den Titel, diese erste und zweite Analytiken, weil sagt er, aha, diese erste Analytiken liefert die formelle Regeln für dieses Zurückführen, nämlich den Syllogismus. Weil ich habe Ihnen ja gesagt, Syllogismus wie alle Lebewesen sind sterblich, der Mensch ist ein Lebewesen, also alle Menschen sind sterblich. Sie müssen den Syllogismus eigentlich nicht von oben anfangen, sondern immer von unten. Die Conclusio, das ist ein Satz, steht Fragezeichen erstmal dahinter. Sind alle Menschen sterblich? Und um jetzt zu sehen, ja oder nein, und wie stark ist es, wenn ich ja sage, oder wie stark ist es, wenn ich nein sage, um da eine Antwort zu kriegen, versuchen Sie also diesen Satz aus höheren Sätzen abzuleiten, also zurückzuführen. Und wenn Ihnen das gelingt, diesen Satz zurückzuführen auf diese ersten Prinzipien, dann steht dieser Satz, dass alle Menschen sterblich sind, genauso stark wie diese Prinzipien. Wie Thomas sagt, dann brauchen Sie das Gegenteil gar nicht mehr zu fürchten. Weil das kann nicht existieren. Nun, die erste Analytikin liefert die formelle Regel für diese Analyse und die zweite Analytikin geht dann darauf ein, wie es mit diesen festen Prinzipien steht und wie die aussehen. Und dann geht Thomas in diesem Text noch weiter, wo es dann um diese andere Wissensformen geht, die zwar sicher sind, aber wo du nicht so sicher bist, dass das Gegenteil ausgeschlossen ist. Also sichere Wissen in einem aristotelischen Kontext heißt immer, das Gegenteil ist unmöglich. Aber es gibt ja viele Fragen, wo du eine Ja-Antwort drauf geben kannst, aber nicht eine solche, dass diese Ja-Antwort mit absoluter Sicherheit folgt, so dass die Nein-Antwort unter alle Bedingungen ausgeschlossen ist. Und das sind dann die Schriften, die Topik, die Rhetorik und die Poetik. Also er sagt, das, was Aristoteles in der Topik tut, das sind die Fragen oder die Antworten behandeln, die also eine große Wahrscheinlichkeit haben. Und in der Rhetorik, da geht es eher um Vermutungen, in der Poetik um Ahnungen. Und dann gibt es noch ein Werk, De Sophisticis Elenchis, das ist eine Schrift, wo Aristoteles zeigt, also eine ganze Art Liste von Trugschlüsse auflistet. Und diese Trugschlüsse, das sind quasi die Monster in der Logik. Nämlich, da wird eigentlich gezeigt, wie es nicht gehen sollte und wo es schief gehen kann. Nun, Wissenschaft ist also unveränderliches, sicheres Wissen. Und von welchen Prinzipien dieses Wissen ausgeht, das wird in der zweiten Analytik behandelt. Es ist es nicht so, dass alles Wissen so ist. Ja, weil es gibt natürlich eine ganze Menge Dinge, von denen wir gar nicht zu sicherem Wissen kommen können. Und das ist interessant, wenn Sie sich so das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit ansehen, wo es früher so war, ab dem 13. Jahrhundert, dass die Logik in die Theologie kam, weil man sagte, wenn das von Gott kommt, dann muss das doch also wohl mit Sicherheit begründet werden können. Das ist also eigentlich die höchste Art des Wissens. Aber nachher merkt man, aber diese Prinzipien sind uns ja nicht also so zugänglich, wie eigentlich die Prinzipien der Wissenschaft uns zugänglich sind. Und deshalb sieht man, dass nach einigen Autoren eigentlich die Logik in der Theologie nicht die normale Logik ist, sondern die Rhetorik. Also die Rhetorik, wo du eigentlich ausgehst von Ausgangspunkten, die nicht absolut, zumindest für dich, nicht absolut sicher sind. Du weißt zwar, dass die wahr sind, aber du kannst nicht beweisen, dass das Gegenteil unmöglich ist. Okay, also wenn man das so sieht, erinnern Sie sich noch, was wir in der letzten Sitzung gesehen hatten, wo es um diese Handbücher ging und wo die zweite Analytikerin vorgestellt wurde. Und erinnern Sie sich noch, dass so einen Autor des Artikels sagte, es geht da um in der zweiten Analytikerin um eine Wesensanalyse des Wissens. Aber es geht nur um eine ganz bestimmte Form des Wissens. Es geht nicht um Wissen als solche und sich nicht um eine Wesensanalyse des Wissens. Und auch wird da gar nicht von einem Einheitsgrund gesprochen, wo alles Wissen aufreduziert werden kann. Weil Aristoteles unterscheidet zwischen verschiedenen Typen von Wissen. Okay, ich weiß nicht, ob Sie jetzt diesen Text von Aristoteles haben. Ich werde den an der Wand schmeißen. Der Text ist aber relativ leicht. Und hören Sie sich das einfach mal an. Ich werde den vorlesen und gleichzeitig kommentieren. Wenn Sie aber Fragen haben, dann heben Sie die Hand. Ja? Also der Text ist gemeint als eine Art von Einführung in die Denkwelt, worin wir dann nachher diesen Text von Aristoteles platzieren werden, ohne diese Denkwelt direkt mit der aristotelischen zu identifizieren. Ja? Aha. Bitte? Also, was tut eigentlich so eine Einleitung? Sie müssen sich, ich weiß nicht, ob Sie sich mal, zumindest hier, wo es um die Schriften von Aristoteles geht, ich weiß nicht, ob Sie sich mal so eine Schrift von Aristoteles angeschaut haben. Er ist ziemlich enttäuschend. Also, wenn Sie gewohnt sind, also schöne Literatur zu lesen, da können Sie damit nichts anfangen. Weil es ist also schlecht geschrieben, also Haupt- und Nebensache stehen alle durcheinander. Manchmal werden Sachen wiederholt, manchmal findet man Widersprüche. Sie wissen ja, ein großes Teil des Corpus Aristotelicum, die Schritte von Aristoteles, bestanden ja aus Notizen, die von ihm gemacht wurden. Er hat die selbst nicht für Publikation vorbereitet und erst viel und viel später sind die durch also ungefähr 250 Jahre später, sind die irgendwie für Publikation vorbereitet. Und dann hat man alles, was man fand, so geordnet, quasi eine Binde drum gemacht und das also veröffentlicht. Nun, wenn so ein Autor, also ein Kommentator in der Nachzeit, dann etwas mit diesem Text anfangen muss, hat er in gewisser Weise ein Problem. Er muss also versuchen, das Unternehmen von Aristoteles in irgendeiner Weise zu entschuldigen. Also er lässt sich etwas einfallen. Und so hat er auch gesehen, Aristoteles unterscheidet zwischen verschiedenen Typen von Wissen. Ja, Sie müssen auch wissen, die meisten Kommentare sind in einer Unterrichtssituation entstanden. Und jetzt muss der Lehrer muss irgendwie deutlich machen, ja, was hat das auf sich? Und Sie wissen, wir sprechen zwar immer leicht von einem christlichen Dualismus, aber für viele Autoren, also die in der aristotelischen Tradition wirkte, war ja auch das Denken ein Teil der Natur. Ich habe es hier immer gesagt, die Anima ist ein Teil der Naturschriften von Aristoteles. Insofern, wenn es über das Denken geht und die verschiedenen Typen von Denken, ist es natürlich eine ganz normale Vorgehensweise, um das, was du von der Natur weißt, auch auf das Denken anzuwenden. Und jetzt versucht also Thomas eine Art von Analogie zu machen, wie es in der Natur verschiedene, also Klassen von Vorgängen gibt, also einigen, die nie anders sein können und andere, die zwar der Fall sind und meistens auch so sind, aber dennoch anders sein können, wie zum Beispiel der Mensch hat meistens zwei Beine, aber es wäre ja nicht unmöglich, dass der Mensch drei Beine hat oder zwei Köpfe. Deshalb ist, wenn ein Kind geboren wird, ist man auch immer ganz gespannt, ob es gesund ist oder nicht. Also es ist zwar der Regel, aber nicht notwendig so. Das Gegenteil ist nicht ausgeschlossen. Aber es ist nicht so, wenn Sie morgens aufwachen und Sie ziehen Ihre Gardine auf, dass Sie schauen, jetzt schauen wir mal, ob die Sonne noch immer da ist. Also das ist eine Art von anderen Vorgang. Sehen Sie? Und da gibt es Vorgänge, von denen man sicherlich weiß, dass die gar nicht funktionieren. Wenn Sie also versuchen zu fliegen. Ja, obwohl ich behaupten kann, ja, ich kann fliegen, wird mir das nie gelingen. Und so hat man auch diese drei Typen von, also Denkvorgängen. Man hat gewisse Denkvorgänge, die können einen Satz so festsetzen, dass er nicht verneint werden kann. Es geht übrigens nicht bei jedem, aber es gibt bestimmte Typen von Sätzen, die können vom Denken so festgesetzt werden, dass das Gegenteil unmöglich ist. Es gibt Sätze, da kann zwar das Denken von feststellen, dass sie wahr sind, aber nicht, dass sie so wahr sind, dass das Gegenteil unmöglich ist. Und dann drittens hat man noch Sätze, davon ist eigentlich ziemlich leicht einzusehen, dass sie unwahr sind. Ja, das sind so die drei Klassen. Das ist, was Aristoteles hier eigentlich versucht, was Thomas hier eigentlich versucht. Ja? Noch weitere Fragen? Also Sie müssen das natürlich alles ganz seriös nehmen, aber nicht so seriös, als man da zum Beispiel aus dieser Parallelie sagen kann, hey, hier geht es über eine Parallelie zwischen Denken und Sein. Das ist das gar nicht intendiert. Also der Thomas versucht hier, also der Leser vorzubereiten auf das, was kommt. Deshalb, dass ich denn jetzt, das jetzt hier auch als Einleitung genommen habe. Fangen wir jetzt mal mit dem ersten Paragraph an. Wie der Philosoph, also Sie wissen, in der Aristoteles-Tradition ist der Philosoph Aristoteles. Er ist der Philosoph. Ja, wie Petrus Lombardus der Magister ist und Averroes der Kommentator. Also wie der Philosoph am Anfang der Metaphysik sagt, also der Leser kennt also die Schriften von Aristoteles und deshalb fängt Thomas immediat mit einem Zitat von Aristoteles an, damit der Leser ein bisschen sich in ein vertrautes Umfeld befindet. Wie der Philosoph am Anfang der Metaphysik sagt, zeichnet sich die Gattung der Menschen durch Kunst und Überlegung aus. Also Kunst ist Ars, Überlegung ist Ratio. Er sagt, aha, wenn du jetzt mal, Menschen sind lebende Wesen, und wodurch unterscheiden die lebende Wesen Mensch sich nun von den anderen? Ja, die Menschen wenden Künste an und überlegen sich Sachen. Mit diesem Hinweis scheint der Philosoph eine gewisse Eigentümlichkeit des Menschen anzudeuten, wodurch der Mensch sich von den anderen Tieren unterscheidet. Er sagt, okay, das ist das Unterscheidungsmerkmal. Wie man auch sagt, der Mensch ist Lebewesen mit Vernunft. Die anderen Tiere nämlich werden aufgrund eines gewissen natürlichen Instinktes zu ihren Akten getrieben. Also die arbeiten quasi wie Automaten. Der Mensch dagegen wird in seiner Tätigkeit vom Urteil der Vernunft geleitet. Also er sagt, okay, lebende Wesen bewegen sich, die sind aktiv. Und bei Tieren sind diese Akten von der Natur bestimmt und bei Menschen sind diese Akte, nicht alle, aber viele Akte, von der Vernunft bestimmt. Und daher kommt es, dass die verschiedenen Künste dazu dienen, die menschlichen Akte leicht und geordnet zu vollenden. Also die Idee ist, die Wissenschaften und die Künste, die wir haben, die dienen eigentlich dazu, dass der Mensch leicht handeln kann. Deshalb muss der Mensch auch unterrichtet werden, damit er diese Künste sich aneignet, damit er, wo er das nicht von Natur tut, also nicht notwendig, nicht von selbst, damit er also doch tut, was er tun solle. Die Kunst nämlich, also Ars im Lateinischen, scheint nichts anderes zu sein als eine bestimmte Anordnung, also Ordinatio der Vernunft, auf das die menschlichen Akte durch bestimmte Mittel das angemessene Ziel erreichen. Ja? Ganz deutlich. Also die Vernunft lenkt. Und jetzt kriegen wir den nächsten Schritt, dass die Vernunft auch die Vernunft lenken kann. Und das wäre dann die Logik. Das sehen wir dann in dem zweiten Paragraph. Die Vernunft, also Ratio, kann aber nicht bloß die Akte der niederen Teile des Menschen lenken, sondern ist auch fähig, ihre eigene Akte zu lenken. Also die Vernunft ist ein ganz merkwürdiges Ding. Es kann nämlich sich selbst lenken. Dies ist nämlich das Eigentümliche des vernünftigen Teiles des Menschen, dass es zu sich selbst zurückgewendet wird. Das ist so eine ganz klassische Formulierung, mit der man versucht, also die Vernunft von der Natur zu unterscheiden. Also die Vernunft kann sich zu sich selbst wenden. Die Natur kann das nicht. Denn der Intellekt erkennt sich selbst. Und auf ähnliche Weise kann die Vernunft über ihren Akten nachdenken. Wenn also durch das Nachdenken der Vernunft über den Akt der Hand die Baukunst oder das Handwerk erfunden wurde, dann geht es also um das Lenken der niedrigen Fähigkeiten, durch die der Mensch diese Akte leicht und geordnet ausführen kann, dann ist aus dem gleichen Grunde eine gewisse Kunst notwendig, die den Akt der Vernunft selbst lenkt. Durch sie nämlich kann der Mensch im Akt der Vernunft geordnet, leicht und ohne Irrtum voranschreiten. Ja? Das ist alles ganz einfach. Und das ist im Latein auch ganz einfach. Ich meine, wenn Sie Lust haben, mal so ein bisschen Latein, also philosophischen Text auf Latein zu lesen, dann ist Thomas eigentlich immer eine ganz gute Einleitung. Weil er hat auch immer so kurze Absätze. Also man kann dann genügend Pausen einbauen. Also diese Kunst, also wo die Vernunft selbst also gelenkt wird, diese Kunst ist die Logik. Das heißt, die Vernunftwissenschaft. Und jetzt steht da bei Thomas Rationalis Scientia, also die Wissenschaft von der Vernunft. Ich habe Ihnen ja in einigen der vorigen Sitzungen gesagt, es gibt eigentlich so klassisch zwei Typen von Wissenschaft. Die Realwissenschaften, Physik, Metaphysik, die geht über die Dinge. Und die Vernunftwissenschaften, die rationale oder sehr emotionale Wissenschaften, die also über die Sprache oder über das Denken gehen. Das sind eigentlich die Metawissenschaften. Und hier können Sie gut verstehen, wie Thomas das sieht. So eine Metawissenschaftler, die Wissenschaft vom Denken. Sie heißt nicht bloß Vernunftwissenschaft, weil sie der Vernunft entspricht. Dies ist nämlich alle Künsten gemeinsam. Sie sind alle vernünftig. Sondern auch deshalb, weil sie sich auf den Akt der Vernunft als ihren eigenen Gegenstand bezieht. Und daher scheint sie die Kunst der Künste zu sein. Das ist eine klassische Definition, die man auch bei Augustin findet, weil sie uns im Akt der Vernunft, von dem alle Künste ausgehen, lenkt. Also die Wissenschaft der Logik ist eigentlich die allerwichtigste Wissenschaft. Und deshalb sieht man auch, dass viele dieser Autoren sagen, ohne die Logik kannst du nichts tun. Da kannst du also, der Mensch kann eigentlich ohne die Logik nichts tun. Und deshalb ist die Logik traditionell auch immer ganz am Anfang des Unterrichtsprogramms. Heute ist das gar nicht mehr so. Es sagt natürlich was über, wie wir über unser Denken denken. Okay, und daher scheint sie die Kunst der Künste zu sein, weil sie uns weiterlenkt. Es ist deshalb erforderlich, die Teile der Logik gemäß der verschiedenen Akte der Vernunft zu unterscheiden. Also sagt er, okay, gut, wenn jetzt die Logik die Vernunft leitet, dann schauen wir mal, welche Typen von Vernunftakten gibt es und demgemäß gibt es auch verschiedene Einteilungen der Logik. Das ist die Argumentation hier. Nun, es gibt drei Akten der Vernunft und jetzt kommen die drei, die ich Ihnen ja vorhin schon vorgestellt habe, von denen die ersten beide zur Vernunft gehören, sofern sie ein Intellekt ist. Ich mache mal eine Fußnote. Ich habe es mal gesagt, wenn es über Denken geht, unterscheidet man in der lateinischen Tradition Ratio und Intellectus. Und Ratio ist eigentlich das Argumentationsvermögen und Intellectus ist das Vermögen, mit dem man die Prinzipien schaut. Wenn wir jetzt die zweite Analytik von Aristoteles sehen, dann kriegen wir genau dieselbe Unterscheidung zurück. Nun muss ich Ihnen sagen, das werden Sie auch sehen, wenn Sie diesen Text im Latein lesen, und ich werde Ihnen auch darauf hinweisen jetzt bei der Vorlesungsstunde, das heißt, wenn ich ihn vorlese, dass Thomas in dieser Terminologie nicht immer eindeutig ist. Weil eigentlich müsste man sagen, dass der Intellektus nur dieser allererste Akt ist und dass die Ratio schon die zweite ist. Aber es ist erst in dieser Begrifflichkeit nicht ganz gut, weil er diese zweite auch mit Intellektus, aber manchmal auch mit Ratio bezeichnet. Ich sage Ihnen, wo das ist. Also es gibt drei Akte in der Vernunft. Eine Handlung des Intellektes, und dann spricht er über Actio Intellectus, eine Handlung des Intellekts besteht in der Einsicht des Unteilbare oder das Unverknüpfte. Also das ist, mit dem die Dinge oder die Begriffe, das Unverknüpfte gedacht wird. Und er spricht ja von Unverknüpfte, um das zu unterscheiden von dem zweiten Akt, mit dem man verknüpft. Ja? Deshalb fängt, ich habe es ja gesagt, auch die klassische Logik fängt immer an mit über die Begriffe. Deshalb steht die Kategorienschrift von Aristoteles auch am Anfang, weil es über die Begriffe geht. Ja? Eine Handlung des Intellektes besteht in der Einsicht, das Unteilbare oder das Unverknüpfte, gemäß welcher der Intellekt erkennt, was das Ding ist. Quid est res. Also was das Ding ist. Und von Gewissen wird diese Tätigkeit Einformung, Informatio des Intellektes, weil durch diesen Akt kommt zwar quasi das Material in dem Intellekt. Ja? Du siehst einen Baum, jetzt wird Begriff Baum in dem Intellekt. Du siehst Grün, jetzt wird Begriff Grün in den Intellekt. Oder Einbildung, Imaginatio, durch den Intellekt genannt. Auf diese Tätigkeit der Vernunft bezieht sich die Lehre, die Aristoteles im Buch der Kategorien überliefert. Ja? Die zweite Tätigkeit des Intellekts, da steht Intellectus, ist die Zusammenfügung oder die Trennung des Erkannten. Trennung ist also Negation, Zusammenfügung ist Affirmation. In der bereits das Wahre und das Falsche vorkommt. Also erst in diesem zweiten Schritt kann man von Wahrheit oder Unwahrheit sprechen. Weil Wahrheit oder Unwahrheit immer ist, stimmt diese Zusammenfügung oder stimmt diese Trennung? Weil Baum, wenn ich Baum sage, da wissen Sie ja nicht, was willst du. Diesem Akt der Vernunft, und jetzt steht Ratio. Sehen Sie, dass der Aristoteles, dass der Thomas da nicht ganz, leider, nicht ganz, also den Akt der Vernunft hat steuern lassen. Diesem Akt der Ratio, also dient die Lehre, die Aristoteles im Buch über die Auslegung, das ist also die Peri-Hermeneias oder Deinterpretation, also das ist die zweite Schrift im Corpus Aristotelicum. Der dritte Akt der Vernunft, und dann spricht er von Ratio, entspricht dem, was der Vernunft eigen ist, nämlich das Voranschreiten von einem zum anderen, sodass die Vernunft durch das Bekannte zu der Erkenntnis des Unbekannten gelangt. Das ist also das Argumentieren, das Aufbauen einer Wissenschaft. Und diesem Akt sind die übrigen Bücher der Logik gewidmet. Ja? Fragen bis jetzt? Jetzt bin ich bei Paragraph 7. Es ist aber zu beachten, dass die Akte der Vernunft den Akten der Natur in einer gewissen Hinsicht ähnlich sind. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Daher ahmt auch die Kunst, soweit sie es vermag, die Natur nach. Unter den Akten der Natur aber befinden sich eine dreifache Verschiedenheit. In gewissen Fällen wird die Natur aus Notwendigkeit derart tätig, dass sie nicht abweichen kann. Keine Abweichung möglich. Manchmal dagegen wird die Natur wie in den meisten Fällen, also das ist ein klassischer, wenn Sie das so auf Deutsch lesen, dann denken Sie, das ist also kein technischer Ausdruck, aber in den meisten Fällen ist ein technischer Ausdruck. Ut in pluribus, warte, ut in pluribus. Also nach Aristoteles ist alles, was hier also im, unter dem Mond geschieht, immer nur ut in pluribus. Nie notwendig. Es ist immer ut in pluribus, wie in den meisten Fällen. Deshalb sagt Aristoteles auch in seinen physischen Werken, du musst immer schauen, wie es bei den gesunden und bei den meisten Tieren ist. Weil die Grenzfälle, das ist eigentlich Abfall. Kommt nur selten vor, damit lernst du eigentlich nicht. Also manchmal dagegen wird die Natur in den meisten Fällen tätig, obschon sie manchmal auch von ihrem eigenen Akt abweichen kann. Also meistens, aber sie kann abweichen. Deshalb muss hier ein zweifacher Akt existieren. Der eine, wenn es wie meistens geschieht, also der Normalfall, zum Beispiel wenn aus dem Samen ein vollkommenes Tier entsteht. Der andere Akt, wenn die Natur von dem, was sich für sie gebührt, abweicht. Wenn zum Beispiel wegen der Verderbnis eines gewissen Prinzips aus dem Samen ein Ungeheuer entsteht. dann ist es nicht wie normal, dann ist also eine Abweichung. Okay, jetzt wird das auf den Vernunft angewendet. Auch in den Akten der Vernunft werden diese drei Möglichkeiten vorgefunden. Es gibt nämlich ein Voranschreiten der Vernunft, das Notwendigkeit mit sich bringt. In ihm ist ein Verfehlen der Wahrheit nicht möglich. Und durch dieses Voranschreiten der Vernunft wird die Gewissheit der Wissenschaft, Scientia, erworben. Das ist also Wissenschaft. Es gibt ein anderes, jedoch nicht notwendiges Voranschreiten der Vernunft. Sie sehen hier, die Notwendigkeit wird immer durch die Vernunft geliefert, nicht durch die Dinge. Es ist immer, also die Notwendigkeit in der Wissenschaft ist immer die Notwendigkeit der Begründung, nicht des Begründeten. Nicht notwendiges Voranschreiten, durch das meistens auf etwas Wahres geschlossen wird. Im dritten Voranschreiten der Vernunft weicht sie wegen des Fehlen eines Prinzips, das im Schließen hätte befolgt werden müssen, vom Wahren ab. Das ist, wenn man also gewollt einen Fehler begeht. Weil man dann also sich nicht auf die Prinzipien stützt. Derjenige Teil der Logik, die dem ersten Voranschreiten dient, wird urteilender Teil genannt. Pars judicativa. Das ist also der Teil, wo der Urteil geübt wird. Weil das Urteil die Gewissheit der Wissenschaft besitzt. Das ist also, mit dem wir uns beschäftigen. Also das Wissen ist immer eine Folge von einem Urteil. Und das Urteil ist also eine Begründung. Es ist eigentlich der Schluss, den du aus einer Begründung ziehst. Und weil ein sicheres Urteil über eine Wirkung nicht gefällt werden kann, ohne die Zurückführung auf die ersten Prinzipien, das ist die Begründung, deshalb wird dieser Teil Analytik, das heißt zurückführender Teil, genannt. Ja? Also Sie müssen gut merken, dass nach Aristoteles ist Wissenschaft, also Episteme, ein wissenschaftlicher Satz steht nie allein. Ein wissenschaftlicher Satz ist immer ein Satz, der abgeleitet wird aus Prinzipien. Und die Wissenschaftlichkeit besteht gerade darin, dass dieser Satz also sicher aus diesen Prinzipien abgeleitet wurde. Die Gewissheit des Urteils aber, die durch die Zurückführung erreicht wird, besteht entweder in der Form des Syllogismus alleine, und darauf bezieht sich das Buch der ersten Analytiken, die vom Syllogismus schlechthin handeln, oder sie besteht auch im Inhalt, das ist Materia, da an sich bekannte und notwendige Sätze zugrunde gelegt werden, und darauf ist das Buch der zweiten Analytiken hingeordnet, wo vom beweisenden Syllogismus die Rede ist. Also es gibt ja mehrere Syllogismen und nicht alle sind gerade zu stark. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Aber Wissenschaft hat immer, also stützt sich prinzipiell eigentlich immer auf der Syllogismus in der ersten Figur. Das ist der stärkste Syllogismus. Dann geht es noch, aber ich werde das nicht mehr weiter vorlesen. Dann geht es über die anderen Teile der Logik, wo also nicht absolute Gewissheit erlangt wird. Und gibt er also die anderen Schriften des Aristoteles an, wie die Rhetorik, die Topik oder die Topik oder die sophistische Widerlegungen oder die Poetik. Ja? Also das können Sie nachher sich mal anschauen. Aber jetzt wissen wir zumindest, also wieso nach diesem Autor die zweite Analytiken eingeordnet werden müssen. Und wir können ja nachher, wenn wir uns diesen Text angeschaut haben, mal schauen, ob das in der Tat stimmt, was Thomas sagt, ob man so die zweite Analytiken also platzieren kann. Okay, jetzt hole ich mir einen neuen Zettel. Jetzt fangen wir also mit der Lektüre an. Ich habe Ihnen ja gesagt, das ist kein leichter Text. Also gar kein leichter Text. Und jetzt habe ich mich also gefragt, wie ich Ihnen das jetzt vorstelle. Und ich habe mir da folgende Prozedur überlegt. Ich habe, wie gesagt, einige Kapitel ausgewählt. Und ich fange mit dem ersten und dem letzten Kapitel an, weil die in irgendeiner Weise zusammenhängen. Und ich stelle diese Kapitel erstmal vor. Ich sage also, was da drin steht. Und dann lesen wir das gemeinsam, Wort für Wort, in eine bestimmte Übersetzung, nämlich die Übersetzung von Jonathan Barnes. Und ich habe diese Übersetzung ausgewählt, weil die am wörtlichsten ist. Also am liebsten hätte ich eine lateinische genommen, weil die... Aber das werden wir nachher noch sehen. Aber gut, weil wenn Sie sich andere Übersetzungen anschauen, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, und ich gebe Ihnen auch einige Beispiele, man versteht wirklich nicht, wo die Übersetzer ihre Informationen hergeholt haben. Und wenn Sie das jetzt lesen, wo es um solche schwierige Materien geht, dann sehen Sie immediat auf dem falschen Spur. Also ich habe eine Übersetzung ausgewählt, die ziemlich nackt, ziemlich basal ist. Und dass dieser Text aber so Sinn macht, das werde ich Ihnen versuchen deutlich zu machen. Übrigens, diese Übersetzung hat ja einen ganz ausführlichen Kommentar dazu. Und den sollte sie zu Rate ziehen. Und ich nehme dann immer, ich habe dann diese 5 Kapitel, und um es nicht ganz zäh und langweilig zu machen, greife ich immer ein gewisser Punkt auf bei diesem Kapitel, um ein bisschen an Ausschau zu halten. So werde ich beim ersten Kapitel auf Descartes' Kritik am Syllogismus eingehen, und da werde ich Ihnen zeigen, dass der Descartes das nicht verstanden hat, was Aristoteles da sagt. Übrigens ist die Kritik von Descartes eine ganz gängige Kritik an den Syllogismus, aber deshalb müssen Sie Aristoteles lesen und sich nicht in Handbücher und so rumschlagen. Und bei dem zweiten Text, da werde ich Ihnen also auf einen Übersetzungsfehler hinweisen, der der Text von Aristoteles zwar weniger spannend macht, weil wenn diese Übersetzung stimme, wäre es ganz toll, aber das leider nicht da steht. Okay, jetzt noch ein oder zwei Worte zu dem Text, zu dem zweiten Analytiken. Das besteht also aus zwei Büchern, A und B. Das erste Buch hat 34 Kapitel, das zweite 19. Und das erste ist auch tatsächlich das längste. Nun, Buch 1 untersucht die Probleme des Vorherwissens, weil jetzt wissen Sie schon, eigentlich muss ich das fragen, wissen Sie jetzt, weshalb Aristoteles mit Vorherwissen anfängt in dieser Analytiken? Also das erste Kapitel geht über vorausgesetztes Wissen. Und da sagt eigentlich, wo es um Wissenschaft geht, musst du Wissen voraussetzen. Wissen Sie weshalb? Eigentlich müssen Sie das jetzt immediat sagen können. Nachdem Sie diese Einleitung von Thomas gesehen haben. Ja? Ja, aber ich meine, das könnte ja ganz im Allgemeinen gelten, ne? Man muss ja eigentlich immer wissen, worüber man redet. Aber wenn man das jetzt so mit Wissenschaft verbindet, also was war nach Aristoteles auch schon wieder Wissenschaft? Ja? Ja, in der Tat, das heißt, wo Sätze aus Sätze abgeleitet werden. Und denken Sie mal wieder an den Syllogismus. Du hast den Satz, sind alle Menschen sterblich? Und jetzt versuche ich diesen Satz aus anderen Sätzen abzuleiten. Aber du musst natürlich dann Wissenschaft von diesen anderen Sätzen haben, anders kannst du diesen Satz, dass alle Menschen sterblich sind, gar nicht ableiten. Also du musst eigentlich schon etwas wissen, bevor du Wissenschaft treiben kannst. Ja? Und deshalb habe ich Ihnen ja auch gesagt, denken Sie, bei Episteme, bei Aristoteles, ist nicht nur ein Satz, es ist immer ein abgeleiteter Satz. Okay, jetzt gibt es ganz große, also man kann sehr lange darüber debattieren, wie jetzt also diese Ableitung in dem Satz noch wirksam ist oder nicht, das werden wir jetzt hier nicht diskutieren. Und zweitens, wenn wir uns diesem Kapitel von Aristoteles anschauen, werden wir auch sehen, also er sagt, in alle Wissenschaften ist also Vorauswissen notwendig. Es geht ja also nicht um Wissen, sondern um einen ganz bestimmten Typus von Wissen, nämlich wissenschaftliches Wissen oder Wissen, wie es in der Schule gelernt wird. Er spricht dann zum Beispiel über Mathesis, also Disziplina im Lateinischen, was unterrichtet wird. Und Unterrichten ist ja ein gewisser, also Zusammenhang vom Wissen. Wenn Sie ein Handbuch lesen, dann wird immer das eine aus dem anderen abgeleitet. Es fängt an mit gewissen Grundsätzen und daraus wird alles abgeleitet. Nur über diesen Typ von Wissenschaft spricht Aristoteles eigentlich. Wissen Sie, gut wissen. Es geht also nicht um Wissen als solches, sondern um ein ganz bestimmter Typ von Wissen. Das ist also ein kruziales Problem. Auch natürlich, hier setzt Aristoteles sich mit Platon auseinander. Und also wir werden uns das anschauen, auch um zu sehen, wo er sich jetzt von Platon unterscheidet. Weil wenn man das zu locker liest, denkt man, ja, nee, eigentlich ist er noch völlig unter dem Einfluss von Platon. Aber das stimmt nicht, wenn Sie das gut lesen. Okay, also das erste Buch fängt an mit Problemen des Vorwissens oder Vorherwissens, dann verschiedene Formen von wissenschaftlicher Erkenntnis, also verschiedene Formen von wissenschaftlicher Erkenntnis, und dann, welche Eigenschaften das Objekt von wissenschaftlicher Erkenntnis eigentlich haben muss. Weil nach Aristoteles kann man nicht von allem wissenschaftliche Erkenntnis haben. Das muss nämlich eine ganz bestimmte Eigenschaft haben, das Objekt. Und jetzt auch müssen Sie wieder aufpassen, die jetzt, also ich mache mal eine kleine Fußnote, wir werden das später sehen. Zum Beispiel sagt Aristoteles, das muss notwendig sein. Und jetzt könnte man denken, aha, Wissenschaft ist eigentlich nur möglich von das, was notwendig ist. Es ist nicht so. Es kann so sein, aber nicht notwendig. Weil diese Notwendigkeit ist wieder nicht etwas, keine, muss ich mal sagen, materielle Eigenschaft des Dinges, sondern ob du jetzt in deiner Wissenschaft dieses Objekt als ein notwendiges Objekt ableiten kannst. Das heißt, ob die Ableitungen notwendig sein können in diesem Fall. Das ist also wieder, und das geht nicht bei allen, weil wenn du zum Beispiel die Prinzipien nicht hast, die also sich auf ein gewisser Gegenstand beziehen, dann kannst du diesen Gegenstand nie notwendig ableiten, auch wenn der Gegenstand notwendig ist. Ja? Und so, ich habe Ihnen ja gesagt, also wenn ich so auf das späte Mittelalter verweise, tue ich das nicht, weil das nun zufälligerweise mein Spielplatz ist, sondern weil das sehr aufschlussreich ist. Ich sage nicht, dass die alle Recht hatten in der Auslegung von Aristoteles, aber zumindest können Sie da sehen, zu welchen Problemen das Anlass bot. Und so sehen Sie, ich habe das ja damals gesagt, dass Sie im 14. Jahrhundert sehen können, dann wird so gefragt, kann man beweisen, dass Gott besteht? Und da sagt man, nein. Und dann sagen andere, ja, aber Gott ist doch notwendig, Gott wäre doch das idealste Objekt von Wissenschaft. Nein, das geht nicht, weil wir keine Prinzipien haben, aus denen wir ableiten können, dass Gott notwendig ist. Diese Prinzipien, die haben wir nicht, weil wir also nur über die Sinne wahrnehmen können und Gott mit der Sinne nicht wahrgenommen werden kann. Also wir können das nicht tun. Obwohl vielleicht jemand, der ein anderes Erkenntnisvermögen hätte, also ein Erkenntnisvermögen, das nicht mit dem Körper verbunden wäre, der könnte das tun, aber wir nicht. Sehen Sie? So ist zwar das Objekt notwendig, aber wir können das nicht als ein Objekt so darstellen. Oder umgekehrt, es gibt ja Gegenstände, die nicht notwendig sind, wie ja die vergängliche Natur, von denen wir aber notwendige Urteile machen können, nämlich dass, wenn etwas vergänglich ist, es vergänglich ist. Oder wenn es zusammengesetzt ist, dass es vergänglich ist. Das sind alle notwendige Sätze über etwas, das nicht notwendig ist. Also das müssen Sie gut unterscheiden. Und also diese Unterscheidung wäre in der modernen Philosophie, also willentlich, also moderne, da muss ich mal aufpassen, ich meine nicht so der heutige. Aber wenn Sie zum Beispiel Hegel lesen, so wird das also willentlich verneint, weil man sagt, du stellst eigentlich Dinge nebeneinander, ohne die miteinander in Verbindung zu bringen. Also du stellst also Denk und Sein in Ordnung so unvermittelt nebeneinander. Das ist nicht wissenschaftlich. Also die müssen eigentlich quasi aus einem Prinzip abgeleitet werden. Aber wenn du das tust, dann kannst du also diese Trennungen nicht mehr machen. Zumindest nicht mehr in der Form, wie Aristoteles so tut. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist eine Errungenschaft der Philosophie, dann sage ich, ja, nee, da müssen Sie doch mal die Geschichte der Philosophie anschauen, weil dann sehen Sie, dass genau das Gegenteil die Errungenschaft der Philosophie war. Deshalb habe ich mit Ihnen auch Parmenides gelesen, weil der Parmenides zum Beispiel nicht tut. Und dann hat Aristoteles gesehen, ja, wenn du das nicht tust, kriegst du absurde Konsequenzen. Ja, vielleicht bist du damit zufrieden, weil du verharrst so in deine Überzeugungen, dass du denkst, ja gut, was wir sehen, stimmt einfach nicht. Oder du bist klüger und sagst, nee, wahrscheinlich stimmt diese Vorgehensweise nicht. Ja? Also ich möchte gerne, aber das ist eigentlich nicht das Thema dieser Vorlesung. Vielleicht werden wir das in der nächsten Reihe mal tun. Dieses Bezug von Denken und Sein und ob man die in der Tat so unvermittelt nebeneinander stellen muss, also sei es nur auch so, muss ich mal sagen, postulieren, um überhaupt Wissenschaft treiben zu können. Und wenn man das nicht tut, dass man dann keine Wissenschaft treiben kann. Da kann man etwas anderes tun, aber nicht Wissenschaft. Okay. Deshalb ist diese zweite Analytikerin eine interessante Schrift. Und ich habe Ihnen gesagt, das ist ziemlich kryptisch, aber wenn Sie so auf ein Problem stoßen, wie ich das gerade angesprochen habe, und Sie schauen sich mal die Kommentartradition, dann haben Sie die griechische, die arabische, die lateinische, die mittelalterliche lateinische, die moderne lateinische. Also wenn Sie etwas wollen, dann finden Sie da also einen Überfluss an Materialien, von denen sehr viel noch gar nicht aufgearbeitet ist. Weil es ja nicht zum guten Ton gehört, sich mit dieser zu beschäftigen, ne? Was zu rational war. Gut, genug gepredigt, jetzt gehen wir also zu dem ersten Kapitel über, der zweite Analytikerin, über das Vorherwissen. Ich weiß nicht, ist Vorherwissen eine gute Übersetzung? Es ist ja nicht das Vorherwissen, wie zum Beispiel Gott das Vorherwissen hat, aber dass du eigentlich etwas vorher wissen musst, bevor du überhaupt neue Erkenntnisse erwerben kannst. Vorwissen oder Vorherwissen. Ne? Okay, dieses Kapitel geht über Vorherwissen. Alle Lernprozesse, also alle Erwerb von wissenschaftlicher Erkenntnis, setzt nach Aristoteles der Besitz von Erkenntnis voraus. Das gilt also auch für die Beweisführung. Ja, weil die Beweisführung ist ja eine Zurückführung auf etwas. Nun, die Frage ist, was für Erkenntnis ist das? Wie sieht diese Erkenntnis aus? Nun, dieses Kapitel fängt an, typisch Aristoteles, und das muss man gut gutieren, weil es ist eigentlich schön. Der fängt erstmal an, indem er zeigt, dass das überall gilt. Und das geht dann ganz kurz, das ist typisch für diese Vorlesungsnotizen. Er sagt zuerst, schau dich mal alle Wissenschaften an. Und er gibt dann das Beispiel von der Mathematik. Ich sage, in der Mathematik ist das deutlich, aber eigentlich auch in alle anderen Wissenschaften. Auch bei den verschiedenen Argumentationsformen. Es gibt ja zwei Argumentationsformen, die Induktion und die Deduktion. Und beide setzen etwas voraus. Ja? Weil die Induktion setzt immer das, worauf du jetzt verweist, voraus. Also um überhaupt den Induktionsschluss zu machen, musst du ja Erkenntnis haben. Und bei der Deduktion musst du ja das, woraus du deduzierst, schon wissen. Sogar fügt er hinzu bei der Rhetorik. Und da müssen Sie wissen, die Rhetorik ist nach Aristoteles eine bestimmte Abteilung der Logik. Das ist ein bisschen problematisch. Also manchmal würde er sagen, dass die Rhetorik nicht zur Logik gehört, an anderen Stellen, dass die Rhetorik zur Logik gehört. Aber typische Argumentationsformen in der Rhetorik sind das Beispiel, wenn ich einen Vortrag halte und ich möchte also sagen, dass, ich sag mal was, die Steuern runtergesetzt werden müssen. Da gebe ich ein Beispiel von einer Person, der so viel Steuer zahlen muss, dass er sich nicht mehr durchschlagen kann. Ja, ich werde dann kein großes, ein mathematisches Argumentation haben, sondern ich gebe ein Beispiel. Ja, wie am Fernsehen. Und sagt er, in der Rhetorik wird mit dem sogenannten Enthymem argumentiert. Und Enthymem, das ist ein verkürzter Syllogismus. Verkürzter Syllogismus, wie wenn ich sage, er schwitzt, deshalb ist er krank. Oder er hat einen roten Kopf, deshalb ist er böse. Ja? Also Sie können sich schon vorstellen, wie ein rhetorischer Phrase aufgebaut ist, wie man so argumentiert. Schauen Sie mal, und so weiter. Okay, hier möchte, also hier will er deutlich machen, hey, das Problem, das wir haben, ist in der Tat ein zentrales Problem. Überall, wo argumentiert wird, braucht man Vorherwissen. Das ist, sind nur 4 oder 5 Zeilen. Und dann kommt der Nächste. Dann fragt er sich, okay, welche Typen von Vorwissen gibt es eigentlich? Und wenn Sie das zum ersten Mal lesen, ist das wieder ein bisschen verwirrend. Aber wenn Sie sich ein bisschen mit Aristoteles auskennen, wissen Sie, der hat immer, es gibt 2 Grundformen von Wissen. Das und was. Und die unterscheidet er. Er sagt, das Wissen das ist noch etwas ganz anderes als das Wissen was. Gesetzt, da klopft jemand an der Tür, dann wissen wir zumindest schon, dass da jemand ist. Aber wissen gar nicht was. Vielleicht ist da gar keiner. Ist nur so ein Besen gegen die Tür gefahren. Also diese 2 Dinge unterscheidet er. Und er stellt fest, dass bei beiden Fragen, die das wie auch die was-Frage, du vorher wissen haben musst. Also er versucht deutlich zu machen, hey, das ist wirklich ein Problem, das ich hier anspreche. Es gilt überall und auch bei allen Fragen, die wir stellen können, die das wie auch die was-Frage. Ja, ich kann natürlich noch mehr darüber sagen, aber dann verlieren wir den roten Faden. Und dann gibt er einige Beispiele. Und diese sind, ich muss mal auf die Uhr schauen, diese sind auch gemeint, diese Beispiele, um gewisse Probleme also zu entlarven. Vor allem, wie er da sagt, das Problem vom Menon. Also Sie wissen, das Rätsel von Menon war ja, wie ist das eigentlich mit Vorherwissen? Weil wenn du schon Erkenntnis hast, brauchst du es ja nicht zu suchen. Wenn du keines hast, dann wirst du noch mal gar nicht suchen. Also, wie steht es jetzt mit diesem Vorherwissen? Ich gebe mal kurz die Antwort. Aristoteles würde sagen, es geht eigentlich nicht um dasselbe, was du schon also als Vorherwissen hast und das, was du suchst. Aber das werden wir später sehen. Also, um was für Vorherwissen handelt es eigentlich? Also, wenn du schon Erkenntnis hast, dann brauchst du doch keine Erkenntnis. Ja? Und zweitens, wenn du keine Erkenntnis hast, dann kannst du ja auch nicht suchen. Das ist also das Rätsel von Menon. Nun, Aristoteles verteidigt nicht die platonische Auffassung, dass man quasi alte Erkenntnis in der Seele hat, die dann aktualisiert wird. Und er hat hier in seiner Philosophie schlagendes Argument, er sagt, wenn das so wäre, würde Kinder viel klüger sein. Hier hat man wieder das Ut in Pluribus, weil er sagt, da kann es zwar ab und zu sein, dass ein Kind das nicht zeigt, aber wenn Kinder dieses Wissen schon haben, dann müssen sie das zeigen. Weil wenn es sich nicht zeigt, ist es auch nicht da. Wenn es sich nicht Ut in Pluribus zeigt, ist es nicht da. Also wir können nicht davon ausgehen, dass das so ist. Nun, wie steht es dann mit diesem Vorherwissen? Und jetzt müssen Sie aufpassen. Dieses Vorherwissen ist allgemeine Erkenntnis. Und diese allgemeine Erkenntnis ist die Matrix, mit Hilfe dann später weitere Erkenntnis erworben wird. Und diese allgemeine Erkenntnis ist schon erworben, aber die kann angepasst werden. Und jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Also nehmen wir mal, wir sitzen irgendwie auf einem Stuhl und sehen ganz weit eine Staubwolke. Und wir sehen, dass diese Staubwolke ein bisschen größer wird. Da sagen wir, hey, da kommt etwas. Aber wir wissen noch gar nicht was. Nun, dieses Etwas ist ein allgemeines Wissen. Wir können ich kann ja zu meinem Nachbar, der auch da in einem Stuhl, auf einem Stuhl sitzt, sagen, hey, da kommt etwas. Und er kann sich das anschauen. Und dann fragen wir uns, was kommt da eigentlich? Und dann wird jetzt dieses Etwas, das wir ja schon vorher wissen, wird jetzt weiter spezifiziert. Und dann schauen wir uns an. Und dann sagen wir, hey, das bewegt sich. Dann ist es wahrscheinlich etwas Lebendiges. Okay, also da kommt etwas Lebendiges. Also jetzt ist das etwas schon mehr spezifiziert worden. Und jetzt ist meine Vorkenntnis, da kommt etwas Lebendiges. Und mit dieses schaue ich dann in mein Tierbuch, ob ich das irgendwie finden kann. Und Gesetz, es ist in der Tat ein Tier, dann ist dieses, da kommt etwas Lebendiges, das ein Pferd ist. Oder ich sehe dann, dass da irgendwie geschreit wird und dass diese Person mir, oder das, was da ankommt, mir etwas sagen will. Und dann gehe ich weiter, hey, da kommt etwas Lebendiges, Tier, das aber auch sprechen kann. Ah, es ist ein Mensch. Und so sehen Sie, wie eigentlich dasselbe, derselbe Gegenstand, der immer derselbe Gegenstand bleibt, von mir, von meinem Erkenntnisapparat immer fester festgesetzt wird. Ja? Und die meist allgemeine, meiste Vorkenntnis, die du überhaupt hast, ist, dass es sich um etwas handelt. Also egal, was passiert, wenn deine Sinnen aktiviert werden, dann sagst du etwas. Also wie wenn der Computer eingeschaltet wird, dass er weiß, okay, jetzt kommt ein Signal. Das ist etwas. Und dieses Signal wird dann immer weiter spezifiziert. Ja? Damit will er also das Problem auch lösen, das Plato angesprochen hat. Er sagt, um aus dieses Rätsel von Menon rauszukommen, brauchst du gar nicht eine unsterbliche Seele anzunehmen, die schon Erkenntnis vorher hat. So funktioniert es gar nicht. Schau mal, wie Leute eigentlich Erkenntnis aufbauen. Das geht von ganz allgemeiner Erkenntnis zu spezifischer Erkenntnis. Ja? Dann gibt er ein Beispiel, also ich muss sagen, es ist ein komplizierter Text. Deshalb, ich kann das jetzt auch nicht so schön in ein ganz rundes Exposé abhalten, weil es immer so gewisse Sätze sind, die er sagt. Und jetzt hier schneidet er noch ein anderes Problem an. Er sagt, wenn wir Erkenntnis erwerben, ist das manchmal durch Schlussfolgerungen. Und Schlussfolgerungen verwendest du vor allem, wenn es um Eigenschaften geht. Also wenn A hat B, wenn C hat B oder so. Aber wenn es um einzelne Dinge geht, dann sieht Erkenntniserwerb ein bisschen anders aus. Und dann gibt er das Beispiel von... Also er untersucht ja die verschiedenen Typen von Vorherwissen. Und er möchte deutlich machen, dass du manchmal schon Erkenntnis hast, aber manchmal gar nicht weißt, dass diese Erkenntnis eigentlich auf einen Fall zutrifft, auf den du stößt. Und dann ist der Erkenntniserwerb, dass du verstehst, hey, dieser Fall trifft in der Tat zu auf das, was ich schon weiß. Und das Beispiel, das er gibt, ist Gesetz, du weißt, von einem Dreieck, dass das Summe der Ecken gleich 2, also 2 mal 90 Grad ist. Und Gesetz, du weißt das. Und jetzt zeichne ich einen Kreis. Und jetzt frage ich dir, wie ist das eigentlich mit dem Bezug zwischen diesen Punkten? Oder weil ich muss es vielleicht noch lustiger tun. Ich muss vielleicht so 4 Punkte machen. Und Gesetz, du weißt jetzt nicht von einem Viereck. Also du weißt nur etwas von einem Dreieck. Also du weißt das von einem Dreieck, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Und jetzt frage ich, wie ist es genau hier eigentlich mit diesen Punkten? Hier, diesen Punkt, A, B, C. Da sagen sie, ja, das weiß ich eigentlich nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Und da sage ich ihnen dann, wieso? Sie haben mir doch vorhin gesagt, dass die Winkelsumme 2 Rechte ist. Dann tue ich dann so. Und dann sagen sie, oh ja, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich, dass also diese 3 Punkte sich so verhalten, wie das in einem Dreieck, wie das bei einem Dreieck ist. Das heißt, sie wusste eigentlich vorher schon, wie das mit einem Dreieck war, aber sie wusste nicht, dass hier diese Erkenntnis auf diesem Falle angewendet werden konnte. Und deshalb wussten sie eigentlich nicht, was sie wussten. Und also Aristoteles stellt fest, deshalb, dass ich vorhin auch von allgemeiner Erkenntnis sprach, dass diese wissenschaftliche Erkenntnis geht eigentlich nicht direkt über diese oder jene oder jene oder jene Dreieck, sondern geht abstrakt über Dreieck. Und ein Typ von Erkenntnisfortschritt, wenn wir jetzt mal absehen von die Argumentation, wo geschlussfolgert wird, einen zweiten Typ von Erkenntnisfortschritt ist, dass du siehst, dass diese allgemeine Erkenntnis, die du hast, auf einen konkreten Fall angewendet werden kann. Und er macht das dann nachher deutlich, weil Sie müssen wissen, hier, also Plato spielt mit diesem Paradox, auch die Sophisten haben mit diesem Paradox gespielt, weil in diesem Falle kannst du ja sagen, du weißt etwas, was du nicht weißt. Weil du wusstest, wie das war mit diesem Dreieck, aber du wusstest gar nicht, dass das ein Dreieck war. Wie kannst du denn überhaupt wissen, dass das, was du von dem Dreieck wusstest? Verstehen Sie? Ich gebe Ihnen nochmal ein Beispiel. Sie fragen jetzt, also ich frage Ihnen, wissen Sie, was ein Mensch ist? Und Sie sagen dann ja. Und dann sage ich, da kennen Sie auch meinen Bruder. Und dann sagen Sie, nein, den kenne ich nicht. Und dann sage ich, doch, weil Sie wissen doch, was ein Mensch ist und mein Bruder ist ein Mensch. Sehen Sie? Aha. Das heißt, dass diese Erkenntnis Mensch ist eine andere Erkenntnis als ich kenne diese, jene, 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 jene Mensch. Oder noch ein anderes Beispiel, du weißt nicht, was ein Mensch ist. Und dann sagst du, doch. Und sage ich, nein, nein, weil du kennst meinen Bruder nicht und der ist ein Mensch. Also, um nicht in diese Paradoxen, die nach Aristoteles keine Paradoxen sind, also dahin hängen zu bleiben, unterscheidet Aristoteles zwischen, also im Griechischen steht ein haplos, im Lateinischen simpliciter, zwischen das Erkennen von etwas ohne weiteres und das Erkennen von etwas unter einer bestimmten Perspektive. Und diese Unterscheidung zwischen ohne weiteres und unter einer gewissen Perspektive muss man, also wird von ihm relativ eingesetzt. Ich muss das sagen, weil sie anders aus der Kurve fliegen. Es kommt darauf an, was man untersucht. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Also was ich vorhin gesagt habe, also wissen Sie, was ein Mensch ist? Ja. Und dann sage ich, dann kennen Sie auch meinen Bruder? Und dann sagen Sie, nein. Hier kennen Sie also meinen Bruder nicht simpliciter, haplos. Aber Sie kennen ihn nur unter einer bestimmten Perspektive. Nämlich als Mensch. Ja? Weil Sie können sagen, doch, ich kenne Ihren Bruder, aber wenn Sie mal sagen, dass er Mensch ist, kann ich schon etwas davon sagen. Hat er zwei Beine, zwei Arme, auch wenn ich Ihren Bruder nicht kenne. Aber dann kennen Sie die, da muss man eigentlich, um dieses Problem zu lösen, sagen, du kennst meinen Bruder nicht als solche, sondern nur unter einer bestimmten Perspektive, nämlich als Mensch. Ja? Wenn ich jetzt das zweite Beispiel nehme, du weißt nicht, was Mensch ist. Doch, nein, weil du kennst meinen Bruder nicht und er ist Mensch. Hier kennst du Mensch ohne weiteres. Das heißt, du weißt genau, was Mensch ist. Aber du kennst Mensch nicht unter der Perspektive meines Bruders. Aber wenn ich die Frage, kennst du meinen Bruder, musst du Nein sagen, obwohl er Mensch ist. Ja? Also die Frage ist, worum geht es jetzt? Geht es jetzt um den Allgemeinbegriff? Der kann zur Debatte stehen. Also darauf kann die Frage sich richten. Und das, was quasi unter diesem allgemeinen Begriff subsumiert ist, wird dann unter einer bestimmten Perspektive erkannt. Das ist wie, wenn ich also die Er weiß von diesem Dreieck, dass die Winkelsumme gleich zwei Rechte ist. Ja? Das weiß ich vom Dreieck. Aber was für Dreieck? Nicht von so einem, nicht von diesem Dreieck. Und vielleicht nicht noch von anderen Dreiecken, die Sie jetzt so aus der Tasche zaubern. Nein, das weiß ich nur vom Dreieck, abstrakt gesprochen. Ohne dass ich weiß, also um welche Dreiecken sich es überhaupt konkret handeln kann. Ja? Und umgekehrt könnte es auch sein, dass Sie, wie zum Beispiel der Sklave in Menu, dass er das zwar also nachvollziehen kann an einem ganz konkreten Beispiel, aber diesen Satz von Pythagoras als solche gar nicht versteht. Das heißt, dass er dieses Problem, das Sokrates mit ihm bespricht, Sie wissen, worüber das handelt? Aber das werde ich dann nachher sagen. Ich mache erstmal diesen Satz zu Ende. Dass dieses Problem, von Sokrates spricht, das kennt er quasi nur unter der Perspektive dieses konkrete Falles. Also er kann es also nicht allgemein, nicht abstrakt. Also was ist dieser, worauf bezieht sich das jetzt? Also in diesem Dialog Menon wird gefragt, was jetzt Tugendhaftigkeit ist. Und die finden das dann nicht. Also Menon fragt jetzt Sokrates, kannst du mir sagen, was Tugendhaftigkeit ist? Er wartet auf, ob Tugendhaftigkeit lehrbar ist oder nicht. Und dann sagt Sokrates, ja, ich muss erst wissen, was Tugendhaftigkeit ist. Da versuchen sie das zu finden und die können dann keine Definition liefern. Und dann mitten in den Dialog, dann steckt die Karre also fest. Dann sagt so Menon, ja, warte, wir kommen gar nicht mehr weiter, weil wenn wir jetzt nicht wissen, was wir suchen, ja, dann wissen wir gar nicht, wo wir suchen müssen. Ne? Hätten wir es gewusst, hätten wir es schon gefunden. Und dann kommt Platon, also Sokrates, mit dem Vorschlag, ja, ich habe mal gehört, die Seele ist unsterblich und die hat so in ihrem Vorleben, er sagt nicht unsterblich, dass die Seele vorher lebte, und dass die dort in diesem Leben also schon Erkenntnis gesammelt hat. Dass irgendwie so also unter Staub auf der Hirnplatte liegt. Und das müssen wir also jetzt versuchen wegzustauben, damit es wieder aktuell wird. Aber nach Aristoteles ist also dieser Ausweg gar nicht nötig. Weil es geht ja nicht um dasselbe. Es sind ja zwei verschiedene Typen. Das, was du vorher weißt, ist entweder also die konkrete Erkenntnis von einem kleinen Ding oder ist eine abstrakte Erkenntnis. Ja? Ist das deutlich? Also ich lege großen Wert darauf, dass Sie das schnallen. Ne? Weil wenn Sie das nicht... Also Sie brauchen in Ihre eigene philosophische Darstellungen das nicht unbedingt zu folgen, aber Sie müssen die Problemlage kennen, weil Sie anders in ein großes Minenfeld kommen. Ne? Also Aristoteles macht das nochmal deutlich am Ende dieses Kapitels, dass diese Erkenntnis, also man könnte sagen, die Erkenntnis von Dreieck, von dem Beispiel, das ich hier vorne gegeben habe, wo ich sagte, nein, ich sehe noch gar nicht, was du meinst mit diesen drei Punkten, dass diese Erkenntnis vom Dreieck also objektiv ist. Objektiv, das sagt nicht Aristoteles, aber ich benutze das Wort, um Ihnen ein bisschen zu helfen. Objektiv im Sinne, wie zum Beispiel Popper über objektive Erkenntnis spricht. Das heißt, es ist eine Erkenntnis, die nicht also gekoppelt ist an meine eigene Erkenntnisgeschichte. Also diese Erkenntnis ist unabhängig von den konkreten Dreiecken, die ich erkannt habe. Und wenn das jetzt ein ganz klein bisschen kryptisch ist, dann gebe ich Ihnen jetzt das Beispiel, das Aristoteles anführt, weil er sagte, wenn du das nämlich nicht klar unterscheidest, kriegst du auch wieder einen Widerspruch. Er gibt dann das Beispiel, weißt du, ob jedes Paar gerade ist? Und dann sagt jemand, ja, jedes Paar ist gerade. Und dann wird ein gewisses, etwas gezeigt, das ein Paar ist, aber du kennst das Paar gar nicht. Du weißt also auch nicht, ob das gerade ist. Und dann sagt also derjenige, der das Paar gezeigt hat, also du weißt nicht, dass alle Paare gerade sind. Du weißt also nur von den Paaren, die du schon erkannt hast. Und dann sagt Aristoteles, aber wenn wir jetzt mal uns abfragen, wenn wir uns jetzt mal fragen, wie jetzt diese allgemeine Erkenntnis ist, ist diese allgemeine Erkenntnis nicht solches, dass sie quasi, macht, ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich von Mensch rede, heißt das nach Aristoteles, dass das nicht so ist? Also, sagen wir mal, Mensch. Also allgemein vom Menschen, dann ist das nicht quasi die Versammlung oder die Summe von allen konkreten Menschen, die ich mal gesehen habe. Weil, sage ich so, dass wenn das so wäre, da käme hier ein Mensch und ich könnte gar nicht sagen, also ich sehe dann einen neuen Mensch, ich stehe morgens auf und da kommt wieder ein Mensch. Da kann ich gar nicht sagen, das ist ein Mensch. Weil das könnte ich nur sagen, wenn er schon in dieser Sammlung wäre. Also, sagt Aristoteles, wenn ich über Mensch spreche, meine ich nicht alle Menschen, die ich mal wahrgenommen habe. Jetzt müssen Sie aufpassen. Aristoteles ist kein Platonist, indem er sagt, du meinst eigentlich die Idee. Nein, das werden wir später noch sehen, wenn wir uns das letzte Kapitel von der zweiten Analytik anschauen. Er sagt, wenn du dich diese Menschen anschaust, dann passiert genau das, was ich vorhin gesagt habe. Du fängst erstmals an mit etwas und dann etwas Lebendiges. Etwas Lebendiges mit Vernunft. Bis du quasi ein Konzept gekriegt hast, also eine mentale Vorstellung, die dir erlaubt, so über das zu sprechen, worüber du sprechen willst, ohne dass es mit etwas anderes vermischt werden kann. Wenn ich jetzt über Mensch nicht spezifisch genug spreche, sondern nur über etwas, und das kann ich tun, da kommt etwas, wenn ein Mensch kommt. Aber wenn ich sage, da kommt etwas, und ich möchte das etwas verwenden, um auf Mensch zu verweisen, und da käme ein Elefant, dann könnte ich diese beiden nicht unterscheiden. Also ich muss schon sagen, etwas Lebendiges. Nein, wenn ich das von dem Elefant unterscheiden will, muss ich noch weitergehen. Muss ich sagen, etwas Lebendiges mit Vernunft. Und wenn ich das habe, dann kann ich also auf Mensch verweisen, so dass es nicht auf etwas anderes verwiesen wird. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber woher weißt du das? Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie müssen gut wissen, wie Aristoteles vorgeht. Aristoteles ist ein Sammler, der sammelt alles und versucht dann Kategorien zu bedenken, um das ohne Ambiguität zu beschreiben. Und wenn du merkst, dass es dann zwei Typen von Menschen gibt und du möchtest eigentlich nur einen Typ nennen, ja, dann passt du deine Definition an. Da sagst du, die weißen Menschen. Ja? Oder die großen Menschen. Und das kannst du, wir werden das später noch sehen, das kannst du also nach Belieben tun. Und wenn du dann so ein Schema hast, also so ein Raster, dann ist es in der Tat, weil dann das fällt quasi weg und du kriegst ein allgemeines Raster mit also hier Vernunft drin. Und das kannst du dann hier drauf anwenden. Also die Kritik von Aristoteles an Platon ist, dass er das, was eigentlich Produkt des Erkennens ist, materialisiert hat. Der hat gesagt, also nach Plato um überhaupt einen Anspruch zu haben, wirklichkeitsfähig zu sein. Weil du könntest natürlich sagen, hey, was du da dich ausdenkst, woher weißt du, dass das überhaupt zutrifft? Ja? Weil es ist doch nur dein eigenes Ausdenksel. Woher weißt du, dass das... Deshalb hatte Platon gesagt, ja, letztendlich ist das, diese Struktur sitzt eigentlich hier drin. Oder eigentlich hier. Und die formiert hier diesem Ding. Deshalb funktioniert das. Aber Aristoteles würde sagen, das brauchst du gar nicht. So funktioniert es nicht. Verstehen Sie deshalb, dass Aristoteles auch immer mit diesem Begriff ut in pluribus, den ich Ihnen vorhin gesagt habe, weil Aristoteles über Natur spricht, spricht er auch immer ut in pluribus. Weil wenn wir über Menschen sprechen, haben wir zwar ein gewisses Schema, aber wir sind dennoch bereit, um jemand, der nicht so aussieht, der zum Beispiel keine Vernunft hat, ja, doch Mensch zu nennen. Also nach Platons Vorstellung wäre das unmöglich. Aber Aristoteles sagt, nein, das tun wir auch. Und das kommt, weil wir irgendwie dieses Schema haben. Und das können wir dann anpassen. Wenn du gelernt kriegst, ja, nein, auch die Menschen, die also keine Vernunft haben, auch die Dinge, die keine Vernunft haben, die weiter genauso aussehen wie Menschen, nennen wir auch Mensch. Ja, kannst du das tun. Die Ausnahme kannst du das. Dann sagst du, okay, das ist nicht ut in pluribus, wie in den meisten Fällen, aber okay, das rechnen wir auch noch dazu. Also er sagt das auch so, weil also viel Kritik, die so an Aristoteles gegeben wird, dass das so festes Weltbild mit fester Naturvorstellung, also wenn Sie sich die Texte anschauen, das stimmt gar nicht. Da wäre es in der Tat langweilig. Okay. Jetzt, das werde ich noch sagen, und dann ist es Zeit. Wenn Sie das jetzt verstanden haben, mit dieses, wie quasi diese allgemeine Erkenntnis von zum Beispiel Mensch entsteht, dann verstehen Sie auch, weshalb diese klassische Kritik am Syllogismus nicht stimmt. Weil die ist wie folgt. Wir werden uns aber in der nächsten Sitzung noch einen Text anschauen von Descartes, wo er also diese Kritik äußert. Nehmen wir mal wieder den Syllogismus allem, also jetzt muss ich das aufschreiben, ne? Alle Lebewesen sind sterblich, alle Menschen sind Lebewesen. Ja, ich schreibe ein bisschen undeutlich, weil Sie wissen ja doch, was da steht. Alle Menschen sind sterblich. Nun, die klassische Kritik am Syllogismus ist, dieser Satz wird abgeleitet aus Prämissen. Ja? Aber um diese Prämisse zu bilden, wenn wir jetzt mal den Satz haben, alle Lebewesen sind sterblich, wie ist dieser Satz gebildet? Ich habe also Lebewesen gesehen, ja? Auch Menschen gesehen, ja? Und aus dieser Erkenntnis habe ich dann den Satz gemacht, alle Lebewesen sind sterblich. Aber wenn dieses Alle, quasi das Alle ist von A, B, C, D, und dieses Menschen ist auch von A, B, C, D. Also ich habe mich erst Menschen angeschaut und nachher kriegte man, sagen wir mal, X, Y, Z, das sind dann andere Lebewesen, aber das hier sind die Menschen. Ja? Wenn das in der Tat so ist, wenn also diese allgemeinen Begriffe in der Tat die Ansammlungen sind von das, was ich tatsächlich wahrgenommen habe, dann stimmt es in der Tat, dass ich, was ich hier aus dem Syllogismus schließe, nichts anderes ist als das, was ich vorhin schon reingesteckt habe. Ja, weil das ist die klassische Kritik am Syllogismus, dass das also gar kein Erkenntnisgewinn ist, weil du eigentlich umgekehrt tust, was du vorher getan hast, um überhaupt diese Prämisse aufbauen zu können. Weil was sind Lebewesen? Ja, zu diesen Lebewesen gehören auch Menschen. Und wenn ich jetzt nicht von diesen Schemas ausgehe, sondern sage, wenn ich sage, alle Lebewesen sind sterblich, und ich meine dann mit alle, also die Summe von allen Lebewesen, die ich wahrgenommen habe, ich habe diesen Schritt nicht gemacht, dann ist es in der Tat so. Nehmen wir mal hier den Satz, ich habe erst alle Menschen sind sterblich und ich habe fünf Menschen, es gibt nur fünf Menschen auf der Welt, ja, und drei Tiere, nehmen wir mal so an. Okay, der Satz, alle Lebewesen sind sterblich, wie billig den Satz, ich habe mich diese fünf Menschen angeschaut und die drei Tiere. Dann habe ich gesagt, alle Lebewesen sind sterblich. Nun, bei dieser, das ist A, B, C, D und X, Y, Z. Und bei allen Menschen ist wieder A, B, C, D. Und wenn ich dann sage, alle Menschen sind sterblich, ja, das ist, was ich hier oben, genau das, was ich oben auch gesagt habe. Also eigentlich ist das keine neue Erkenntnis. Ja? Wenn man das so sieht, dann stimmt das. Aber so steht es bei Aristoteles nicht. Weil dieses Alle ist nicht also die Summe, sondern eigentlich musst du sagen, Mensch ist, also Lebewesen ist sterblich. Du gibst die Definition. Und genauer bei diesem Dreieck, also du kannst die Definition geben, ohne dass du eigentlich weißt, worauf sich das alles im konkreten Falle bezieht. Ja? Und bei dem Syllogismus ist der Erkenntnisgewinn, dass du sagst, ach ja, jetzt sehe ich, dass dieser konkrete Gegenstand subsumiert werden kann unter dieser Erkenntnis, die wir ja schon gebildet haben. Wie wenn ich Ihnen erstmal ein Exposé gebe über die Natur des Dreiecks, ja, und Ihnen dann also, weiß ich nicht was, dann gehen wir mal Kristalle studieren. Und da sage ich Ihnen, ah, diese Erkenntnis, die Sie, ich hole dann einige Kristalle so aus dem Tasche und sage, sind das Dreiecke? Und sagen Sie, nein, gar nicht, weil Dreiecke, das ist zweidimensional, diese Kristalle sind dreidimensional. Da sage ich Ihnen nachher, aber jetzt zeige ich Ihnen, dass Sie diese Erkenntnis genau auf diese Kristalle anwenden können. Und dann sagen Sie, ah ja, jetzt sehe ich es. Ja, ja, das ist Erkenntnisgewinn. Und so ist es auch hier. Also, Lebewesen und Menschen in den Prämissen sind also Schemata, die Definitionen. Und du fragst dann, hey, ich habe hier also eine Truppe von Menschen und ich will jetzt wissen, ob diese Schemata darauf angewendet werden können oder nicht. Und dann kriegst du das, was Aristoteles beschreibt, dieselbe Reaktion bei dieser Person, die dann mit diesem Dreieck konfrontiert wird, dass er sagt, aha, jetzt sehe ich es. Ja? Ich habe das gesagt, es ist jetzt Zeit, weil es unheimlich wichtig ist, dass Sie das sehen. Weil diese Kritik am Syllogismus wird immer also wiederholt, also in dem 16. Jahrhundert, von denen, die sich über die Scholastik aufregen. Und das wird in der modernen Literatur auch immer wiederholt. Und das wird immer dargestellt als das große Echec der aristotelischen Logik. Und Descartes stellt es auch dar, dass er seine mathematische Methode verwendet, um also das Problem der aristotelischen Logik, nämlich das Problem des Syllogismus, zu lösen. Aber das hat er sich selbst ausgedacht. Das funktioniert nicht so. Okay, das werden wir nächste Woche noch weitersehen. Besten Dank.